Liebe Freunde, liebe Geschwister, liebe Gäste, ich möchte, ist mir irgendwie ein Herzensanliegen, zunächst unserem Gott und Herrn die Ehre geben und ihm danken. Nämlich dafür, dass wir vorhin begrüßt worden sind vom Rocco in der ersten Stunde mit einem Text, der genau der Inhalt dieser Stunde sein soll. Und im Eingangsgebet kam ein Name vor, der hieß Thomas. Und genau darum soll es mir heute gehen. Ich habe viele, viele Wochen diese Gedanken oder die Begebenheit in meinem Kopf erörtert, lange Zeit darüber nachgedacht, über eben diesen Mann und freue mich so, dass das heute so zusammengepasst hat, heute Morgen, dass das eine Bestätigung einfach war. Wer hier einmal gestanden hat, wird wissen, dass es nicht ganz einfach ist, zu wissen, ist das dran? Ist das wirklich dran heute? Und das war mir die Bestätigung, ich danke Gott dafür. Und ich wünsche mir sehr, dass er, wie wir gesungen haben, durch die Worte selbst spricht zu uns. Ich möchte ein Thema nennen, unter dem diese Stunde oder die Gedanken zusammengefasst sein sollen. Und es soll lauten, lieber ehrlich gezweifelt als fromm geheuchelt. Untertitel, von einem, der es wissen wollte, Thomas. Vor 14 Tagen hat uns Rocco mitgenommen in die Lebenssituation von den zwei Schwestern, Martha und Maria, deren Bruder Lazarus sterbenskrank gewesen war. Und wenn wir uns erinnern, war es so, dass der Herr Jesus noch eine Weile mit seinen Jüngern einfach dort geblieben ist, wo er gerade war. Er ist nicht sofort aufgebrochen, sondern hat eine bestimmte Absicht gehabt dabei. Nämlich, er wollte, dass seine Jünger, die mit ihm waren, den Glauben an ihn lernen sollen. Durch die Auferweckung des Lazarus den Glauben lernen an den lebendigen Gott, an den Sohn Gottes. Und innerhalb dieser bewegenden Geschichte kommt der Thomas vor. Da meldet sich Thomas zu Wort. Aber dazu noch nachher mehr. Wer war denn Thomas? Der Arzt Lukas hat in seinem Bericht im Kapitel 6 geschildert, dass Jesus zunächst eine Nacht lang im Gebet war mit seinem himmlischen Vater auf einem Berg. Ganz alleine, das steht im Lukas 6, Vers 12. Und am nächsten Tag, wenn der Morgen graut, das ist dann im Vers 13, könnten wir das weiterlesen, Lukas 6, Vers 13, ruft Jesus diese Leute, die ihm nachgefolgt sind, zusammen, eben an diese Stelle, sind also wahrscheinlich mehrere gewesen. Und aus genau diesen gesammelten, zusammengefassten Leuten nimmt er 12 raus oder beruft er genau 12 Männer, die er sicher vielleicht vorher in dem Nachtgespräch mit seinem Vater abgesprochen hat, welche das sein sollen. Und beruft diese 12 als Apostel. Und das kann man übersetzen, heißt Gesandte oder Boten. Mir ist aufgefallen, dass bei dem Geschehen, da gibt es kein Festessen. Da gibt es keinen Event, wie wir das heute kennen, eine festlich geschmückte Tafel zur Berufung von 12 Aposteln angesichts des Volkes Israel. Überhaupt nichts können wir davon lesen. Die Berufung läuft mir nach meinem Empfinden recht unbeobachtet ab, da auf dem Berg. Und einer dieser 12 ist der Thomas. Also zu lesen ist es im Lukas in den Kapitel 6, Vers 14 bis 16 gibt es eine Liste und dort steht vom Lukas aufgeschrieben, wer die 12 Männer waren. So, nun ist der Thomas unterwegs schon 3 Jahre lang mit seinem Meister. Er erlebt den Alltag von Jesus. und erlebt sicherlich auch die unterschiedlichsten Charaktere seiner Mitschüler, der Jünger, die mit ihm unterwegs waren. Vielleicht hat er bewundernd auf den Petrus geschaut, wie impulsiv der war, wie der sofort was wusste und sofort was sagen konnte. So eine Art Führungspersönlichkeit. Das möchte ich auch sein, hat er vielleicht gedacht. Ich weiß es nicht. Thomas scheint ein sehr tief veranlagter Mensch gewesen zu sein. Einer, der ja, ganz oder gar nicht, möchte ich es bezeichnen. Er hat alles vielleicht sehr ernst genommen und wollte mit ganzer Hingabe Jesus nachfolgen. Und hat sich mit nicht weniger als einer ernsthaften, kompletten Nachfolge zufrieden gegeben. Und in dieser Geschichte, die wir in 14 Tagen hörten, in Johannes 11, da finden wir im 16. Vers mittendrin in dieser Geschichte den Thomas auf einmal. Nämlich, da steht, da sprach Thomas zu den Mitjüngern, lasst auch uns gehen, dass wir mit ihm sterben. Das war auch so eine Sache. Mir ist aufgefallen, dass der Thomas hier zu den Mitjüngern spricht, nicht der Petrus, weil wir immer denken, wenn einer hier was sagt, ist es der Petrus. Thomas spricht zu den Mitjüngern, lasst auch uns gehen, dass wir mit ihm sterben. Vielleicht in seiner tiefen Herzensliebe zu Jesus dachte da Thomas vielleicht daran, was die Jünger im Vers 8 vorher sagten. Rabbi, eben suchten die Juden dich zu steinigen und da willst du wieder dorthin gehen. Ist das denn in Ordnung? Ich denke, Thomas sieht auf den Weg seines Meisters nach Bethanien nur Unheil auf ihn zukommen. Nichts Gutes. Und doch will er, wie ein liebender Freund, ihn, seinen Herrn, nicht einen Augenblick alleine lassen. Ja, er ist tatsächlich bereit, den Todesweg mit dem Herrn zu gehen und fordert sogar die anderen noch dazu auf. Lasst auch uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Er sah wahrscheinlich den Tod seines Meisters voraus und war aber dennoch bereit, sein Los zu teilen. Das ist eine schöne Einstellung. Klar, wir wissen es später im Garten Gethsemane, steht es in Matthäus 26, Vers 56. Es wird die Bibel später berichten, da verließen ihn die Jünger alle und flohen. Auch der Thomas. Da verließen ihn, unseren Herrn, die Jünger alle und flohen. Lasst uns gehen, sagt der Thomas. Es geht ums Vorangehen, ums Vorwärtsgehen, auf einen bestimmten Weg gehen. Lasst uns unterwegs sein, aber nicht allein, sondern mit Jesus. Egal wie es kommt, auch wenn es hart auf hart kommt. Lasst uns unterwegs sein, auf dem Weg mit Jesus. Und drei Kapitel weiter setzt sich der Thomas wieder auseinander mit dem Weg. Er will gehen auf einem Weg, aber auf was für einen Weg denn? Ab Johannes 13 redet Jesus öfters von einem Weg, den er gehen muss, die Jünger aber nicht gehen können. Zum Beispiel Johannes 13, 33. Wohin ich gehe, könnt ihr nicht hinkommen. Vers 36 spricht Jesus persönlich den Petrus an. Ganz persönlich. Und sagt, wohin ich gehe, dort kannst du mir jetzt nicht folgen. Ja, wir sehen immer wieder, dass Jesus von einem Weg spricht, eigenartig irgendwie für die Jünger. Warum können wir dir jetzt nicht folgen? Wo gehst du denn hin? Lesen wir mal Johannes 14, Vers 1 bis 4 zunächst. Da finden wir die Frage wieder, die dem Thomas auf dem Herzen lag. Johannes 14 will ich mal lesen, bis 4 zunächst, 1 bis 4. Da lesen wir, euer Herz werde nicht bestürzt, ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und jetzt kommt der Nachsatz, und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Ja, was denn nun für einen Weg? Wo ich hingehe, da wisst ihr den Weg. Und genau an der Stelle setzt Thomas an. Genau hier spricht Thomas zu Jesus. Und wenn wir den 5. Vers noch jetzt anhängen, heißt es, Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen? Nach der Übersetzung Neues Leben Bibel, die ich daheim habe, heißt es, nein, Herr, das wissen wir nicht. Klare Aussage. Wir haben keine Ahnung, wohin du gehst. Wie können wir da den Weg wissen? Ja, stellt euch das mal vor. Wie sieht denn das jetzt aus? Wie steht denn der Thomas da? Und Thomas spricht noch dazu in der Wir-Form, mutig in der Wir-Form. Stellt euch das vor. Das Eigenartige ist, dass hier keiner protestiert und sagt, Moment mal, Thomas, das ist deine Meinung. Wir haben es verstanden, das hängt bei dir. Nein, sie hatten wahrscheinlich ja alle ein Problem. Aber der Thomas spricht es aus. Das ist das Feine an der Sache. Das hat mir so gefallen. Er sagt praktisch zu Jesus, wir wissen nicht, wohin du gehst. Mit anderen Worten, du sprichst in Rätseln, ich habe es nicht begriffen. Erklär es mir bitte so, dass ich es auch verstehe. Und den Mut bewundere ich. Den Mut von Thomas bewundere ich. Mit einem klaren Bekenntnis, nämlich nichts zu wissen, macht er sich für seine Jünger angreifbar. Wieder der Thomas, hätten die sagen können. Der hat es immer noch nicht begriffen. Wann merkt das denn mal? Wir wissen es ja wohl. Vom Petrus hätte er sich fürchten können. Der hat gerade noch vollmündig zu Jesus gesagt, Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Steht im Johannes 13, Vers 37. Thomas ist schlichtweg ehrlich und offen, einfach ehrlich. Er will genau wissen, wohin Jesus geht. Wo ist denn der Weg? Welchen Weg meinst du denn, Jesus? Egal, ob andere ihn auslachen. Das mit dem Hingehen und eine Stätte bereiten, das war ihm wohl schleierhaft irgendwie. Aber durch seine ehrliche Frage, wie können wir den Weg wissen, wie denn, haben wir die klare Antwort unseres Herrn schriftlich. Ich bin der Weg. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Vielleicht würde so eine klare Antwort nicht dastehen, wenn der Thomas nicht so zweifelnd gefragt hätte. Den Mut dazu hatte. Ich denke, dass wir aus dem bisher Gehörten vom Thomas was lernen können. Erstens, aus Liebe zu Jesus mit ihm auf dem Weg zu sein. Egal, was passiert, egal, wenn es hart auf hart kommt. Und wenn es vielleicht auch ein Todesweg ist, zu akzeptieren, ich will mit Jesus unterwegs sein. Jesus hat gesagt in Johannes 15, Vers 20, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Und das ist bitter, dass wir das heute erfahren müssen, dass Christen sterben müssen, verfolgt werden, verjagt werden in unserer Zeit. Wir können nur Gott danken, dass es in unserem Land noch nicht so ist. Aber wir würden und wir dürfen für sie beten, für die Christenmenschen, die in unseren Tagen verfolgt werden, um seines Namens willen. Und das andere, was mir wichtig geworden ist von der Geschichte bisher, ehrlich sein und keine fromme Maskerade. Sich ruhig einmal angreifbar machen vor den Menschen, vielleicht vor den Mitchristen, indem man eine andere Sicht der Dinge hat, ein anderes Christsein vielleicht praktiziert, man eine andere Sicht hat, eine Sache anders anspricht oder etwas anderes sagt, dass man sich dazu bekennt oder eine Frage stellt, deren Antwort man eigentlich nun längst wissen müsste, nach so vielen Jahren Christsein, meinen die anderen. Und dann dachte ich, dass wir jetzt eine kleine Unterbrechung machen und noch ein Lied singen, vielleicht das Lied 755. Folgen, Leben mit Jesus hat Folgen. Und dann gucken wir noch ins Kapitel 20 von Johannes. Lass uns singen 755. Folgen, Leben mit Jesus hat Folgen. Die weithin bekannteste Begebenheit, die die Bibel uns über den Thomas berichtet, finden wir im 20. Kapitel des Johannesevangeliums. Was war geschehen? Dazu hat Theo Lehmann Ausführungen gemacht, auf die ich jetzt gern zurückgreifen möchte. Wenn ihr ihn kennt, gerade auch darum, weil er unsere Sprache spricht. Theo Lehmann sagt dazu etwas zu dieser Begebenheit und einiges davon möchte ich euch jetzt einfach so sagen, weil mir das ganz, ganz wichtig erscheint. Jesus ist öffentlich im Beisein von Zeugen auf dem Kreuz, am Kreuz von Golgatha gestorben, wurde begraben und ist 3 Tage später wieder auferstanden. Aus dem Grab gekommen. Jesus lebt. Und diese Behauptung halten natürlich die meisten für den absoluten Unfug. So etwas gibt's nicht. Und die ersten, die das als Spinnerei abtaten, waren die Jünger. Die Jünger Jesu. 3 Tage lang sind sie wie vor den Kopf geschlagen. Jesus ist tot. Ist so. Um das Maß voll zu machen, ist auch noch der Leichnam weg. Nichts zu sehen. Einige Frauen waren zum Grab gegangen, dann haben sie was erzählt von Engeln, die da waren und die gesagt hätten, Jesus ist auferstanden, der ist gar nicht tot. Das Grab ist leer. Und das hielten die Jünger natürlich auch wieder für ein Märchen. Was ist das, was die wieder gesehen haben? Und mit einem Rest von Hoffnung waren sie dann selbst noch zum Grab gegangen, die Jünger oder einige. Aber da war nichts mehr zu machen. Das Grab war leer, kein Jesus zu sehen, weder ein Toter noch ein Lebendiger. Jesus, von dem sie so viel erwartet hatten, von dem sie so viel erwartet hatten einfach, war eine schwere Enttäuschung, weil die Pleite war komplett. Sie hatten aufs falsche Pferd gesetzt. Aus der Sicht der Jünger zu dieser Zeit. Und dazu kam noch die Angst, verhaftet zu werden. Denn wenn man einmal den Anführer hat, dann greift man sich auch noch die Anhänger. Das ist damit zu rechnen, dass die Anhänger inhaftiert, interniert, isoliert, liquidiert würden. Also, was bleibt? Licht aus, Türen zu, Fenster dicht. Und die Jünger hockten hinter verschlossenen Türen, Fenster dicht, alles finster, verdunkelt. Da waren sie. Und sie hatten Angst. Schlichtweg Angst. Erinnert mich an die Zeit, an die wir uns heute erinnern, an 25 Jahre Mauerfall, wo Menschen da waren, die Angst hatten, die richtig Angst hatten und dennoch auf die Straße gegangen sind. Auch dafür dürfen wir Gott danken. Für eine friedliche Sache damals. Die Jünger hatten einfach Angst. Da kam Jesus und trat in ihre Mitte und sagte, Friede euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Haben wir vorhin gehört. Und einer war an diesem Abend nicht dabei, der Thomas. Der war nicht da. Der war restlos zusammengebrochen, hat sich irgendwohin verkrochen, hatte keine Kraft mehr, resigniert. Bei dem lief nichts mehr, gar nichts mehr. Total enttäuscht. Kennen wir das auch in unserem Leben? Fertig, nichts mehr glauben können. Naja, irgendwann geht er wieder zu seinen Freunden, lässt sich wieder mal sehen. Und da kann er gar nicht verstehen, wie die so aus dem Häuschen sind. Die quatschen und schnattern auf ihn ein, Mann, du hast was verpasst, Jesus lebt. Er war hier, genau da, wo du stehst, in dem Zimmer hat er gestanden. Genau dort, wo du jetzt stehst. Und wir haben ihn gesehen und mit unseren eigenen Ohren haben wir ihn reden hören. Thomas kann nur abwinken, ihr spinnt. Ihr seht schon Gespenster. Ich lasse mich von euch nicht verrückt machen. Ich glaube nur, was ich sehe. Ende. Für mich zählen nur Tatsachen. Und Tatsache ist, Jesus ist gekreuzigt worden und Jesus ist gestorben. Das habe ich gesehen mit meinen eigenen Augen. Und deshalb glaube ich euch nicht. Und wenn ich ihn nicht sehen kann, wenn ich ihn nicht mit meiner eigenen Hand in seiner durchbohrten Hand anfassen kann und wenn ich nicht seine Seite betasten kann, dann kann ich das nicht glauben. Und das Eigenartige ist, Thomas möchte ja glauben. Er will es doch, aber er kann es nicht, weil er zweifelt. Aber er wollte einfach richtige Klarheit. Stimmt das jetzt nun mit dem Jesus oder stimmt das nicht? Das möchte Thomas wissen. Das ist der Inhalt seines Zweifels. Und für ihn ist Jesus keine Anstecknadel, die man sich eine Zeit lang ranmacht und trägt und spätestens dann, wenn es dicke kommt, weglegt. Spätestens beim Vorstellungsgespräch macht man vorsichtshalber diese Nadel ab. Da kann es schwierig werden. Das ist Jesus nicht für Thomas. Für ihn ist Jesus Lebensinhalt, überhaupt alles. Jesus ist für ihn alles. Entweder ist das wahr, dass Jesus lebt, oder alles ist sinnlos. Aber einfach blind glauben, das kann er nicht, der Thomas. Er kann nicht blind glauben. Kannst du das? Kannst du blind glauben? Brauchst du gar nicht. Brauchst du nicht. Kein Mann verlangt von dir, dass du glaubst, blind glaubst, wenn dir jemand sagt, Jesus lebt. Aber wenn es dich wirklich interessiert, prüfe diese Aussage so, wie Wissenschaftler sie prüfen würden. Zu einem ehrlichen Test gehört, dass du dich von dem, den du testen willst, nicht entfernst, sondern möglichst nah rangehst. Machen wir ein Beispiel. Angenommen, sagt Thomas, sagt Theo Lehmann, das Beispiel, lese ich euch mal. Angenommen, dir sagt einer, die Stones spielen in der Stadthalle. Um zu prüfen, ob das stimmt, kannst du nicht gut in den Stadtpark gehen. Denn die Stones sind zwar laut, aber im Stadtpark hörst du nichts, wenn die in der Stadthalle spielen. Wenn du dich außer Hörweite der Stadthalle begibst, hörst du zwar die Vögel im Park zwitschern, aber die Stones nicht schreien. Wenn du das erleben willst, dann musst du schon dorthin gehen, wo die auftreten, nämlich in die Stadthalle. Als Beispiel. Und wenn dir jetzt einer sagt, Jesus lebt, um zu prüfen, ob das stimmt, dann kannst du nicht in den Park gehen, in die Natur. Da findest du ihn nicht. Aber wenn du ihn erleben willst, musst du dorthin gehen, wo er zu finden ist. Nämlich, dass du die Bibel liest, dass du dorthin gehst, wo sein Wort gesagt wird. Weil Jesus hat nämlich gesagt, wenn zwei oder drei zusammen sind in meinem Namen, da bin ich, genau dort. Und da musst du hingehen. Dann kannst du sehen, ob Jesus lebt. Und der Thomas jetzt geht, um seinen Jesus-Test zu machen, in den Kreis der Jünger zurück, ist also wieder da, es vergeht ein Tag nach dem anderen und nichts geschieht. Es passiert überhaupt nichts. Kein Jesus da. Und dann sagt der Thomas, da bitte, da habt ihr es. Ich habe es euch gleich gesagt, ihr habt euch komplett geirrt, das habt ihr euch alles eingebildet. Ich nicht, aber bei euch bin ich mir nicht sicher. Das habt ihr euch eingebildet. Jesus ist tot, da ist nichts mehr zu machen und er kommt auch nicht wieder. Ende aus. Und nach 8 Tagen kommt er doch. Wir lesen Johannes 20, Vers 26 und 27. Da steht, und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drin und Thomas mit ihnen. Jesus kommt, wo die Türen verschlossen waren, tritt mitten ein und spricht, Friede euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Wisst ihr, was das Schönste ist? Jesus verurteilt den Thomas nicht wegen seines Unglaubens. Er sagt nicht, na Thomas, ist nicht viel los mit dir. Die anderen sind deutlich besser. Das macht er nicht. Er kommt hinein und sagt, Friede euch. Euch allen, auch den Zweifler. Aber dann wendet er sich an den Thomas, an den, der da zweifelt, an diesen einen. Und den spricht er jetzt ganz persönlich an. Das ist das Interessante. Da stehen die anderen alle noch mit dabei, aber die sind jetzt nie dran. Es geht um den einen, um den Thomas, ganz persönlich. Und falls du so einer bist wie der eine, der so zweifelt, dann hör gut zu. Du brauchst dich wegen deiner Zweifel nicht zu schämen. Zweifel sind normal. Lieber ehrlich gezweifelt als fromm geheuchelt. Mendelssohn hat einmal gesagt, man kann niemals überzeugt sein, wenn man niemals mit Vernunft gezweifelt hat, hat Mendelssohn gesagt. Gerade durch Zweifel und Infragestellen kommst du zur Gewissheit. Und wenn du zweifelst, so wie Thomas, bist du der Wahrheit ganz nahe. Denn hinter dem Zweifel des Thomas steckte mehr Glaube als hinter den Lippenbekenntnissen von Leuten, die alles bloß nachgeplappert haben. Und noch etwas. Jesus kennt deinen Zweifel. Und er hält deinen Zweifel aus. Nur die Lüge fürchtet den Zweifel, weil sie die Entlarvung fürchtet. Ja, wenn jemand zweifelt und nachfragt, könnte die Lüge rauskommen, könnte sich was als Lüge herausstellen. Die Wahrheit braucht den Zweifel nicht zu fürchten, einfach weil sie die Wahrheit ist. Sie will ja entdeckt werden und Jesus hat von sich gesagt, ich bin die Wahrheit. Und deshalb reagiert er auf Zweifel, auch auf deine Zweifel, mit Gelassenheit und geht sogar auf Bedingungen mit Großzügigkeit ein. Stellt euch das vor, Thomas hat Jesus eine Bedingung gestellt. Erst wenn ich betasten kann, kann ich an dich glauben. Eigentlich darf man so etwas nicht machen. Man darf Jesus keine Bedingungen stellen. Erst wenn du das und das machst, dann, ja, dann könnte ich glauben. Das ist theologisch unzulässig. Aber das Wunderbare ist, dass Jesus das theologisch Unzulässige macht und geschehen lässt. Er lässt sich auf die Bedingung des Thomas ein. Bevor noch der Thomas irgendwas gesagt hat, sagt Jesus zu ihm, komm ruhig näher, komm ruhig her, du darfst herkommen, du kannst mich anfassen, du kannst deine Hände hier in meine Hand legen. Und die Seite kannst du betasten, wenn du das möchtest. Komm her, Thomas. Das steht jetzt nun nicht hier, ob er wirklich Jesus angefasst hat. Das ist auch eigentlich egal. Aber im Vers 28 steht, dass Thomas antwortet, mein Herr und mein Gott. Damit ist aus dem ungläubigen Thomas ein Gläubiger geworden. Den Glauben heißt nicht für wahrhalten, dass Jesus lebt, das wissen die Teufel auch. Sondern Glauben heißt, den lebendigen Jesus als seinen Herrn annehmen in seinem Leben und anbeten, mein Herr und mein Gott. Ihm jetzt gehorchen, jetzt mit ihm rechnen, das ist Glaube. Thomas wollte erst etwas fühlen, und dann glauben. Und heute gilt die umgekehrte Reihenfolge. Erst glauben, dann fühlen. Wenn du an den Auferstandenen glaubst, wirst du dreierlei Dinge fühlen oder erfahren. Erstens seinen Frieden, zweitens seine Freude und drittens seine Kraft. Du wirst die Kraft fühlen, gegen die Resignation anzukämpfen. Die Sinnlosigkeit auszuhalten, mit der Angst fertig zu werden. Du wirst Kraft haben, um aufzustehen, für die Wahrheit einzustehen, wieder gerade zu stehen und das Leben zu bestehen. Und wenn du diese Kraft haben willst, dann nimm Jesus als den Herrn deines Lebens an, so wie Thomas. ausgerechnet diesen unmöglichen Menschen, diesen personifizierten Zweifler, diesen buchstäblich letzten von den 11 Jüngern begegnet der Herr in seiner ganzen Herrlichkeit und überschüttet ihn mit seiner ganzen Liebe, ganz persönlich den einen. Und dann spricht Thomas als erster und wirklich als erster dieses Bekenntnis: Mein Herr und mein Gott. Du, Jesus, bist mein Herr und mein Gott. Als einen lahmen Pessimisten wurde ein aktiver Christ. Und wenn das nach der Legende stimmt, ist er bis nach Indien gegangen, der Thomas, und hat das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus, verkündigt bis nach Indien. Und dort gibt es heute noch Thomas-Christen, habe ich mal sagen lassen. Und nun sag nicht, ja, der Thomas, der hat es gut, der konnte Jesus sehen. Das stimmt. Das ist schon was. Aber Jesus hat an dich gedacht, als er weitergesprochen hat. Er hat zu Thomas noch etwas gesagt. Vers 29, wir hatten es schon gelesen. Weil du mich gesehen hast, Thomas, glaubst du. Und dann hat er an dich gedacht, heute, dass Jesus gesagt hat, selig sind aber die, die nicht sehen und doch glauben. Und damit bist du heute gemeint. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Als im Jahr 2009 Pro Christi in Chemnitz war, lautete das Motto Zweifeln und Staunen. Ich habe immer ein bisschen Problem gehabt damit. Wie geht das zusammen? Was kann ich damit anfangen? Zweifeln und Staunen. Und heute weiß ich, wer ehrlich zweifelt, um darüber zur Gewissheit zu kommen, da kann danach nur staunen. Staunen über die Liebe Gottes, staunen über seine Liebe, die seinen Sohn gesandt hat, dass er für die Sünde der Welt, für meine Sünde gestorben ist, auf dem Kreuz. Die Sünde, die eigentlich meint, dass ich in meinem Leben Gott nicht die Ehre gebe, ihn nicht als den Schöpfer meines Lebens, also als den Herrn meines Lebens anerkenne. Das ist die Grundsünde. Und die meint es. Dafür ist Jesus gestorben. Und durch den Glauben an unseren Herrn Jesus darf sich jeder, der das glaubt und festmacht, in seinem Herzen Kind Gottes nennen. Und Gott zum himmlischen Vater haben. Johannes 1, Vers 12 ist uns eine bekannte Stelle dazu. Ist das kein Grund zum Staunen? Ich denke schon, dass wir den himmlischen Herrn, den Herrn der gesamten Schöpfung, als den Vater haben dürfen. Lernen wir einfach neu, darüber dankbar zu sein und zu staunen und unseren Herrn zu ehren. Ich möchte ganz einfach abschließen mit den letzten beiden Versen aus eben dem Johannesevangelium 20 und lese uns die noch vor. Da heißt es nämlich, auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Dazu sind alle diese Dinge aufgeschrieben in Johannes Evangelium. So vieles hat gar nicht reingepasst in das Buch. Aber die Dinge, die da stehen, sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt, in seinem Namen. Amen.